Bulli, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Ja, wie ihr es gestern schon gehört habt, nicht am Mittwoch der Release, sondern am Donnerstag. Hintergrund, haben wir auch schon gesagt, aber ich wiederhole es sehr gerne nochmal. Wir wollten das Spiel 7 am Dienstag noch mit reinnehmen in unsere Analyse. Deswegen heute am Mittwoch die Aufnahme der Hockey Time DL2. Und dazu begrüße ich heute ein bisschen andere Konstellationen. Es wird sehr interessant werden. Ja. Denn wir haben auf der einen Seite Stefan Gerhold, grüß dich.
Hallöchen.
Und auf der anderen Seite Stefan Schneider, also Stefan 1 und 2. Hello, hello.
Hallo.
Ja, ihr beiden, wir wollen uns heute über die Viertelfinalpartien in der DL2 unterhalten. Zuerst schauen wir aber natürlich auf die Playdowns. Stefan, Gerhold in dem Fall. Magst du uns mal kurz updaten?
Ja, also absolut harte, enge Spiele, eng im Sinne von jedes Spiel in sich geschlossen. Die Serien zum Weg dahin, die sind ja relativ klar gewesen. Einmal hat Freiburg Kaufbeuren weitergeschickt, die hatten einen Spielvorsprung, also mussten dreimal gewinnen, und Weiden hat sich gegen Bad Nauheim viermal besiegen lassen müssen. Deswegen haben wir jetzt Weiden gegen Kaufbeuren. Auch da ist mit einem Spielvorsprung aufgrund der Punktedifferenz schon ein Sieg quasi für Weiden verbucht. Kaufbeuren hat gestern, wo sie hätten rausfliegen können, nach dem ersten Drittel 1-4 hinten gelegen. Da hat wahrscheinlich jeder schon so seinen Haken dran gemacht, haben das Spiel noch gedreht und jetzt den ersten Sieg überhaupt in dieser ganzen Playdown-Serie eingefahren. Und ja, dann, ich finde die Reaktion vor allen Dingen spannend. Dieses Spiel 4, was ja jetzt nach Kaufbeuren nochmal geholt wurde, war nach 12 Minuten ausverkauft, wurde vorhin gemeldet. Und nach dem, was die Fans an Kritik und auch im Stadion an Unmut, obwohl die immer am Start sind und Kette geben und sehr supportiv sind, aber auch mitmachen mussten und an Frust vor sich hergetragen haben, ist das, glaube ich, egal wie das ausgeht, erstmal Balsam für die Seele, dass man da nicht sang- und klanglos erstmal untergegangen ist. Und ich habe ja ein bisschen gehofft und getippt, dass Kaufbeuren drin bleibt. Habe da gestern absolut auch nicht mehr dran geglaubt, auch vor dem Spiel nicht mehr. Mal kicken.
Ja, Stefan 2 jetzt in dem Fall. Möchtest du auch noch ergänzen? Also wir werden es nicht so weitermachen mit 1 und 2, aber es ist tatsächlich moderativ sehr schwierig. Stefan, dein Take zu den Playdowns. Ich meine, wir haben ja über das Format auch schon öfter gesprochen. Ist schon auch interessant.
Ja, also ich finde tatsächlich die erste Kassel-Serie, die war ja sehr knapp vor 2 Siegen Vorsprung. Da haben wir schon gedacht, so, ob das reicht, dieser eine Sieg. Der zweite hätte ihnen schon noch gut getan und ich hätte die Serie viel, viel enger erwartet. Es war tatsächlich nicht so vorherzusehen, wer es gewinnt, weil Kaufbeuren hatte schon ziemlich einen Run in der Olympiapause, würde ich sagen. Und so kurz danach, aber Freiburg war da auch gut. Also ich habe da mit einer langen, engen Serie gerechnet, wo eben ein Sieg entscheiden kann, war nicht so. So zur Freude unserer Freiburger Kollegen hier. Natürlich für unsere Kaufbeurer-HörerInnen es geht das Leiden weiter. Und wir haben von Olli gehört in früheren Folgen, dass die Playdowns eine ganz andere psychische Belastung sind als die Playoffs. Da leidet man dann doch mit, und auch mit meiner Münchner Brille ist es schon schwierig für mich anzusehen, weil die Kooperation einfach wirklich gut klappt. Und ja, also ich hätte es nicht erwartet. Ich bin sehr, sehr überrascht, auch ob des Spielstands jetzt mit Weiden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die ein 3-1 umdrehen. Aber in dem Playoff hat man schon viel gesehen und so eine Kelle da gestern Abend kann schon auch mal irgendwie einen Push für beide in verschiedene Richtungen geben.
Dann schauen wir auf die Viertelfinalpartien der DL2, die Serien, und fangen an mit Krefeld gegen Landshut. Erster Platz gegen 8er, 114 gegen 76 Punkte. da auch so ein bisschen ja, der Hintergrund 4-0 für Krefeld. Da ist der Spielfilm relativ schnell erzählt. Wenn man die Spiele, genau, Sweep, ja. Wenn man die Spiele jetzt mal oder beziehungsweise die Ergebnisse betrachtet, ich finde vor allem, da fällt dieses 4-12 auf. Also es ist ja generell ein sehr Eishockey-untypisches Ergebnis, aber vor allem in den Playoffs ist es ja, also ist ja schon krass. Was habt ihr da gedacht?
Alter Vater, habe ich da gedacht, was ist denn das für ein Sportart, genau was du sagst, also super untypisch, ist auch Rekord für ein Playoff-Spiel, auf jeden Fall der DEL2, ich könnte mir vorstellen, auch vielleicht ligaübergreifend, habe ich jetzt nicht recherchiert, ehrlicherweise, boah, weiß nicht, ob das Krefeld, ich versuche mich ja dann immer so in verschiedene Perspektiven reinzudenken, ob das dem Trainer gefällt, weil... Also ist jetzt echt blöd. Die haben 12 Tore geschossen, aber sie haben auch 4 bekommen. Das willst du ja erstmal nicht in Playoffs. Ne? Also es soll ja defensiv gut gearbeitet werden. Und das war ja, ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, nur die Highlights, die haben ja schon ewig lang gedauert und so. Aber ich habe keine Ahnung, was für eine Dynamik da zuständig war, auch in der ganzen Serie, ob Landshut sich, ich hatte denen ja wirklich was zugetraut, auch für diese erste Runde, sich da dann doch ergeben haben, weil es sind ja alle Spiele relativ klar ausgegangen. Ich meine, die haben 28 Tore gekriegt in den 4 Spielen, selber aber auch 17 geschossen. Also das ist alles irgendwie, glaube ich, für den Weg durch die Playoffs jetzt nicht unbedingt förderlich, wenn man da, ja, widerstandslos will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass die Huskies zum Beispiel in dieser super harten Serie so ein bisschen gefestigt da ins Halbfinale gehen, was auch immer das jetzt bedeuten möge am Ende. Aber ja, es hat mich ein bisschen irritiert und die armen Landshuter Fans, also man sagt ja dann immer, ist egal, ob du 8 oder 6 kriegst, dann ne, vorbei ist vorbei, aber das merkt man sich ja auch und das werden wir nächstes Jahr hier auch noch zitieren, ne? Weißt du noch, dann 12 Tore, also das bleibt ja schon hängen.
Es ist schon krass, wenn man jetzt mal so nach Landshut schaut, haben wir ja die DEG in der ersten Playoff-Runde rausgeschmissen mit 2-0. Mhm. Habt ihr euch da ein bisschen mehr erwartet von Landshut?
Ja, unbedingt. Ich hatte, glaube ich, die Serie auch auf 7 Spiele getippt. Da habe ich so ein bisschen belächelt worden, aber ich habe wirklich gedacht, wenn Landshut ins Rollen kommt und auch wenn die sich nicht das Spiel aufzwängen lassen müssen, das hat offensichtlich gar nicht so gut geklappt, dann nehmen die auf jeden Fall was mit und ich hätte auch einfach gedacht, mindestens einen Heimsieg und ja, das hat alles einfach nicht sollen sein und trotzdem ja für Landshut auch, glaube ich, geschuldet, positiv gemeint, diesem Fan-Treffen, was man vor den Playoffs nochmal hatte und hat da sozusagen Transparenz geschaffen und sich mit den Fans nochmal solidarisiert, die ja auch in Scharen gekommen sind. Ich glaube, die haben auch einen Zuschauerrekord in der hackeligen Hauptrunde trotzdem aufgestellt. Also da sind halt alle motiviert und ziehen an einem Strang. Und Uwe Krupp hat ja auch seine Auswertung aus der Saison gesagt, wir wollen das nächstes Jahr alles ein bisschen anders machen. Und die Zuschauer sollen uns, also wir wollen den Zuschauern das auch danken, diesen Support. Und ich glaube, da sind alle noch relativ versöhnlich raus. Vor 1-2 Jahren mit den Gegebenheiten und den sehr kritischen Umfeld, wäre da, glaube ich, ein ganz anderer Wind aufgekommen nach einem Sweep, wo man sowieso schon so ein bisschen geunkt hat nach der Hauptrunde mit, na Gott, wie weit sollen die jetzt noch kommen? Und das war ja eigentlich nix und so. Also ein bisschen differenzierter betrachtet, war das alles okay? Ich glaube, ein bisschen rettet die auch noch, dass der Superfavorit die rausgekloppt hat. Wenn die jetzt gegen Rosenheim ausgeschieden wären, dann wäre es nochmal ein ganz anderes Wording im Umfeld.
Ja, ich glaube, gut, Landshut-Rosenheim, das Duell hätte ja auch nochmal eine ganz andere Brisanz gehabt, wenn es dann auch noch mit einem Sweep ausgegangen wäre. Ja, warum konnte Landshut so diesen Schwung aus der ersten Playoff-Runde nicht mitnehmen?
Ja, schwierig zu sagen. Es ist halt auch ein anderer Gegner. Stefan hat es gerade schon richtig gesagt, es ist halt die Übermannschaft der Liga und wenn man da einfach reinschaut, schon allein 2,19 Punkte Schnitt in der Hauptrunde und das Witzige ist, sowohl zu Hause wie auch auswärts ist genau 2,19, also da haben sie auch keine Schwäche. Also von vorn bis hinten überragend besetzt, sind eigentlich 2 erste Reihen. Und dann hast du in der 4. Reihe noch so jemand wie Adam Pael, den hätte jeder gerne in den ersten 2 Reihen drin und dann halt auch nicht anfällig, nicht heim und nicht auswärts. da ist es für Landshut natürlich unheimlich schwierig. Und dann kommt halt noch dazu, dann kommt so ein Tim Schütz mit seinen 19 Lenzen als Förderlizenzspieler und macht einen Hattrick quasi, also nicht lupenrein, weil es waren, glaube ich, zwei Tore dazwischen, aber ein Doppelpack auf jeden Fall direkt hintereinander und dann, glaube ich, im letzten Drittel noch einen dazu. Mhm. Da läuft halt schon
erster
alles zusammen.
Erster Profitreffer, ne, glaube ich, irgendwie auch, also ja. Dann
so. Kann gut sein, ja. Aber auch gefährlich, finde ich, irgendwo für Krefeld jetzt. Es lief schon sehr gut und sehr, sehr leicht. Es waren trotzdem 10 Tore pro Spiel im Schnitt knapp, nicht ganz. Und das zeigt jetzt nicht von einer super Defensive und läuft jetzt mal offensiv nicht ganz so gut und man trifft auf dem Goalie Abwehrduo, das vielleicht hinten dicht macht, könnte es unerwartet schwierig werden. Und da dann psychisch rauszukommen, da muss man gut drauf vorbereitet sein.
Genau, ich ergänze, dass relativ außer in der Serie, die das ja auch durch den Sweep belegt, alle anderen Serien verdammt eng waren. Also auch die, die jetzt mit 2 Spielen Differenz gewonnen wurden, da waren die Spiele in sich extrem eng. Wir werden ja gleich noch drauf eingehen. Bietigheim und Ravensburg haben sich Best of 7 gegeben und waren 5-mal in der Overtime. Es gab, glaube ich, ja, das kannst du halt einer Hand abzählen. In der ganzen Viertelfinal, in den Runden gab es vielleicht 3-4 Spiele, die mit mehr als 2 Toren Differenz ausgegangen sind. Also das wird nicht, glaube nicht, dass Krefeld trotz ihrer Dominanz, ist auch, muss man neidlos anerkennen, dass die halt auch verdient Hauptrundenmeister geworden sind und als Favorit in diese Serien gehen. Aber das wird, glaube ich, keinem anderen Team wie Landshut jetzt passieren nochmal.
Über Krefeld, da sprechen wir ja im Ausblick auch noch mal ein bisschen genauer. Würde gerne kurz noch mal auf Landshut kommen. Findet ihr, Landshut kann trotzdem zufrieden sein mit der Saison?
Geht so. Ich glaube so. Nicht so richtig. Also da hat man sich schon mehr vorgenommen. Jetzt nicht auch nur wegen dieser Aufstiegsberechtigung, dass man da als Aspirant mitgeht. Und die haben auch moderate Ziele mittelfristig ausgegeben und haben gesagt, das ist jetzt nicht so, dass wir dieses Jahr aufsteigen müssen, ähnlich wie Rosenheim. Also da ist es einfach was entwickelt wird über wahrscheinlich so 2 bis 5 Jahrespläne pro Standort. Ich glaube, so macht man das. Also so kenne ich das jedenfalls, dass man irgendwie nicht nur, wie sollen wir die nächste Saison überstehen, sondern wenn es ein bisschen nachhaltig ist, dann guckt man, was da entwickelt wird. Und da steckt Landshut womöglich noch drin, auch nach diesem Trainerumbruch, der Vorgänger von Uwe Krupp, der Heiko Vogler, der ist ja da ziemlich durch die Mühlen gedreht worden. Also vor dem kann man auch nur einen Hut ziehen, dass der sich das so lange angetan hat, ob das nur berechtigt oder ist oder nicht, die Kritik. Und wie die dann auch wiederum formuliert wird, sei immer mal dahingestellt. Aber da ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen der Druck raus, dass man nicht mehr dauernd auf Fanseite das Gefühl hat, wir werden hier nicht gehört und wir möchten das so nicht und so. Also diesmal gab es mehr so ein Zusammenhang. Führen und das kann ja dem Standort auch nur zuträglich sein. Nochmal Zuschauerzahlen deutlich nach oben gegangen, über 200. Das ist in der DEL2 auf jeden Fall ein Wort von Saison zu Saison, zumal die eh immer guten Zuspruch hatten als alter, attraktiver Traditionsverein. Von daher, was das angeht, zufrieden, ja, sportlich, nö. Deswegen, naja, ich gebe ihm mal so eine 4 für die interne Auswertung.
Und auch ein fantastisches Stadion möchte ich auch nochmal kurz einwerfen. Bin da auch immer sehr gerne. Ja, Fazit, Stefan, zu Landshut?
Ja, ich denke, man hat eine ganz gute Zukunft vor sich. Man hat einen Kader, einen Kern, auf den man aufbauen kann. Ich finde jetzt schon mal den richtigen Schritt, Jonas Langmann gehen zu lassen und hoffentlich dann auch auf Philipp Dietl zu setzen. Der hat es verdient. Und alles drumherum, auch mit Lukas Gauss hat man einen hervorragenden Förderlizenzspieler. Vielleicht könnte man den auch komplett übernehmen. Es wird ein bisschen abzuwarten, was aus Tobias Schwarz wird für mich. Und Pascal Seidel, der jetzt ja auch schon die Playoffs in Straubing spielt, ob die nächstes Jahr wieder dort spielen, die haben natürlich sehr geholfen. Aber ich denke auch, wie gesagt, da Landshuter Nachwuchs ist sehr gut, das ist ein Traditionsstandort, an jungen Spielern mangelt es ihnen nicht und ich denke, man kann da aufbauen. Uwe Krupp ist natürlich ein bisschen was schuldig geblieben, wie auch schon in Köln. Das sollte in meinen Augen im zweiten Jahr einen größeren Schritt machen. Er muss einfach jetzt auch die jungen Spieler einbauen. Und ich glaube, dass tatsächlich der Trainer die größte Angriffsfläche bietet, wenn es am Anfang der Saison nicht so gut läuft. Ohne natürlich jetzt gleich die Trainerdiskussion aufmachen zu wollen, natürlich. Aber ich glaube, es jeder, der DEL auch verfolgt, weiß, dass Uwe Krupp sich da nicht immer mit von der besten Seite gezeigt hat als Trainer. Und komischerweise, kaum ist er weg, läuft es auch in Köln aufsteigend und jetzt sehr gut. Er muss schon was zeigen nächstes Jahr. Also ich glaube schon, dass der Druck auf ihm liegt.
Wir gleichen ja bei unseren Analysen ja auch immer die Tipps von unseren Experten ab. Und Stefan, du hast ja schon vorher gesagt, du hast Krefeld in 7 getippt. Olli hat Krefeld in 6 getippt. Deine abschließenden Worte zu dieser Serie?
Ja, war ein bisschen zu einfach für Krefeld, habe ich, wie gesagt, um mich zu wiederholen. Da hätte ich nicht gedacht, hätte sich Landshut ein bisschen besser verkaufen können müssen. Ich glaube auch, also bei allem, was Stefan eben sagt, bin ich total dabei und hatte, bevor er anfing, gedacht, Mensch, man hätte nochmal Nachwuchs sagen können, top, weil das ist auch der Schlüssel zur Zukunft. Ich meine, wir haben Philipp Maurer jetzt als Direktbeispiel aus meinem Umfeld im Tor, danke Landshut dafür, ne? Also das ist eine unglaubliche Nachwuchsschmiede und darauf, wenn die ihre Identität auch noch ein bisschen mehr darum formen, was bestimmt immer auch der Anspruch ist und gleichzeitig dann so Schlüsselstellen wie die Kontingentspieler wieder geschickt besetzen, dann haben die halt auch wirklich die Mittel, immer oben mitzuspielen.
Dann schauen wir nach Kassel. Kassel gegen die Lausitzer Füchse, Platz 2 gegen Platz 7, 106 Punkte gegen 79 Punkte, da der kurze Spielfilm. Kassel gewinnt die Serie in 6, waren 2-0 vorne, dann die Füchse mit einem Win in Kassel, die Huskies mit einem 3-1, die Füchse dann wieder mit einem 3-2 wieder in Kassel und die Huskies machten dann die Serie bei den Füchsen klar. Wir hatten ja schon auch eine enge Serie vorausgesetzt. Wie lief die Serie aus eurer Sicht?
Also generell hätte ich tatsächlich auch eine kürzere Serie erwartet. Olli hat, um es jetzt vielleicht vorwegzunehmen, ich hoffe es ist okay, Olli hat ja Kassel in 4 getippt. Ich hätte auch gesagt Kassel 4-5 max. Unser Insider hat es natürlich besser gewusst, aber ich meine, die Füchse haben sich gut angestellt. Sie haben das gezeigt, was sie im großen Teil in der Hauptrunde gezeigt haben, vielleicht gegen Ende ein bisschen vermissen haben lassen und waren unangenehm. 2 Spiele in die Overtime, 2 Spiele mit einem, 3 Spiele mit einem Tor Unterschied. Das unterstreicht nochmal, wie eng die Serie war, wie viel Gift da auch drin war. Man hat das drumherum miterlebt und ich sage dazu, ich kann es nicht, ich bin kein riesen DL2-Experte, aber ich kann dazu nur sagen, es gibt immer 2 Seiten, wenn etwas so weit geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass es da nur eine Seite der Medaille gibt, aber es ist halt immer der lauter schreit, wird am ehesten gehört. Und sonst, ich meine, Kassel ein bisschen Probleme, glaube ich, gehabt, Tore zu erzielen. Es ist, ich finde, aus der Defense kam zu wenig. Aus den Top-Reihen am Anfang, glaube ich, war es ganz gut, hat dann aber sehr nachgelassen und glaube, Darren Mischkowski war es dann und auch Jake Widener sind dann eingesprungen für die Top-Reihe und haben es dann gedreht, aber das ist ja auch der Stil einer Spitzenmannschaft, dass halt, wenn mal die erste Reihe nicht so funktioniert oder einfach auch kaltgestellt wird, dass dann noch mehr dahinter ist und da hat halt Kassel die Tiefe im Kader bewiesen, hat auch da wieder auf die Jungen zu gehen, mit Ben Stadler natürlich jemanden, der auch da gut abgeliefert hat für sein Alter. Und hat jetzt auch noch dann mit Clemens Sager jemanden in der Hinterhand, der ja bei den Young Huskies ausgeholfen hat, zusammen mit Manuel Schams die Klasse zu halten. Da können sie auch dann noch frisches Blut reinbringen. Und ja, also eng, aber verdient, finde ich.
Herr Schneider, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Ja, genau, ich durfte ja alles hautnah miterleben. Also ich finde es sehr gut zusammengefasst. Sportlich betone ich nochmal, muss man den Füchsen wirklich maximal Respekt zollen. Da ob ja stetiger Verletzungsausfälle, sowieso ein enger Kader, absolut jedes Spiel nie aufgegeben, absolut Paroli geboten. Von daher, was das Coaching und die Spieler angeht, Chapeau. Ansonsten, ohne auf diese Details, du hast ja eben auch schon angesprochen, einzugehen, bin ich heilfroh, dass die Serie zu Ende ist. Das muss man auch mal als Wahrheit sagen, weil diese ganzen Rahmenbedingungen, und das hat einfach alles gar keinen Spaß gemacht. Und wird jetzt einfach Zeit, sich was anderem zuzuwenden. Und ich hoffe, dass das nichts ist, was, gab es ja auch schon bei Vereinen, sich irgendwie so nachhaltig einprägt. Von daher, ja, alles wird nicht so heiß gefressen, wie es gekocht wird, wie man so schön sagt. Fand auch deine Einschätzung dazu gut, ne? Wie äußert man sich und wie äußert man sich nicht? Und das war alles super unangenehm und deswegen endlich Halbfinale.
Auffällig, die beiden Niederlagen zu Hause, Stefan. Was hat da nicht gepasst aus Kasseler Sicht?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also da, ich möchte fast wirklich eher sagen, was hat denn auf Lausitzer Seite perfekt gepasst an dem Tag? Also die haben wirklich da viel, viel richtig gemacht. Erstmal sind die nicht nur in dieses, was sie sehr gut können, kontern und sehr defensiv stehen gegangen, sondern haben wirklich ihr Spiel durchgezogen, auch vom ersten bis zum letzten Spiel, auch in Rückstand im letzten Spiel gab es noch Vorchecking und nicht mit ja, was können wir hier an Sicherheit irgendwie aufgeben, damit wir vielleicht doch noch eine Chance haben. Die sind schon all in gegangen, jedes Spiel, haben sehr gute Special Teams hingelegt, vor allen Dingen auch im Powerplay. Das merkt man immer so, wenn man als Kollege oder Kommentator draußen sitzt und wenn eine Strafe kommt und denkt schon so, oh Mann, ey, das, und man kommentiert es auch häufiger als zum Beispiel letzte Saison gegen einen Gegner, wo man weiß, die sind mit 16% Erfolgsquote durch die Hauptrunde gegangen. Bei den Füchsen hatten wir das total auf dem Schirm, dass die sich vor allen Dingen da maximal verbessert haben. Und das dann trotz viel Druck und Unruhe und schwierigen für die Füchse Spielverläufen aufs Eis zu bringen, das war schon ganz schön stark. Also da wäre bei jedem Spiel auch ein anderes Ergebnis drin gewesen, außer vielleicht bei diesem 6-3 war es, glaube ich, ja, in Weißwasser. Da, auch das war lange nicht so deutlich, wie sich das da anhört. Gab es auch noch einen MTNet-Treffer, aber das war jedes Spiel irgendwie auf der Kippe. Und da, Dankeschön auch nochmal für den Steilpass vorhin, da habe ich ja einmal richtig getippt, das sollten wir uns auch einrahmen oder irgendwo veröffentlichen oder ich hoffe, ich kriege eine Mütze oder irgendwie sowas. Das gab es ja noch nie. Ja, 6 Spiele. Olli hat gesagt, Sweep, hat mir so ein bisschen Understatement unterstellt. Ich meinte das schon sehr ernst. Also ich dachte, schon sind die letzte Viertelfinalserie gegen die über 7 Spiele gegangen. Davor gab es einen Sweep, der hat sich absolut nicht danach angefühlt. Da war auch jedes Spiel extrem umkämpft und die haben zu Recht Ovationen erhalten von beiden Fanlagern damals noch. Jetzt hat sich das also einfach so ein bisschen abgekühlt und so. Aber ja, großen Respekt für die sportliche Leistung dort.
Ich finde es auch gut, dass wir beide Seiten natürlich auch beleuchten, weil wir haben jetzt die Niederlagen zu Hause von Kassel angesprochen. Auf der anderen Seite, Auswärtsstärke kann man ja auch hervorheben, alle 3 Partien bei den Füchsen gewonnen. Also war das dann der entscheidende Unterschied vielleicht in der Serie?
Ja, klar. Wenn Kassel eine Achillesferse hatte, war das, glaube ich, auswärts in der Hauptrunde. Da war man ein bisschen schwächer, wenn ich mich erinnere.
Korrekt.
Ich glaube 1,8 oder so im Schnitt. Aber das haben sie da abgelegt. Ich glaube, es ist schon ziemlich alles gesagt. Vielleicht von den Füchsen noch ein total starker deutscher Chor. Finde ich toll. Kyle Havlena natürlich sehr, sehr stark. Aber mit John Broda und Lennart Nilek und was weiß ich noch, die haben gut gepunktet und gescored. Und das ist immer für mich immer schön zu sehen. Und es wird sehr, sehr spannend, wie das jetzt für Kassel weitergeht, weil der nächste Gegner ist enorm unangenehm, glaube ich. Da muss man sehen, wie es da läuft. Aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf.
Aus der Sicht der Füchse, engagierte Auftritte habt ihr beide schon gesagt. Wie seht ihr die Serie aus der Sicht der Lausitzer Füchse?
Aus Sicht der Lausitzer Füchse, ja, das haben sie auch, das kann ich quasi zitieren. Christoph Kreuzer hat eine, finde ich auch für seine Verhältnisse, wie man Kreuzer so in der Öffentlichkeit sonst erlebt. Ich kenne ja Daniel, der ist ein super lieber Typ, aber wenn der vom Mikro ist, dann ist er auch ein Profi und ziemlich ruhig und besonnen. So auch Christoph, und der war wirklich emotional, also hat eine unglaubliche Lobeshymne auf die Organisation, aber vor allen Dingen auch auf seine Jungs und dieses Verhalten in der ganzen Saison, aber auch in der Serie, und dass er sich wünscht, dass halt alle Spieler würde er am liebsten da behalten. Das finde ich schon auch nicht nur ein Lippenbekenntnis, das hat man auch gespürt, dass das authentisch war. Also von daher ist die Auswertung für die sportlich, glaube ich, positiv, positiver als für Landshut, weil die auch mit einem anderen Anspruch unterwegs sind und sicher auch sehr in dieser Rolle oder mit dieser Rolle identifizieren. Wir sind immer so ein bisschen Außenseiter, Underdog und kommen ein bisschen kurz vielleicht auch, müssen uns das viel mehr erkämpfen als andere Standorte. Und dafür sind die, glaube ich, wirklich, ja, das, die können einfach nur happy sein mit, wie das Team sich da dargestellt hat. Also ich glaube, die hadern sehr mit diesen Verletzungsausfällen. Das war ja auch Teil des Beefs, ne, dass da sozusagen unterstellt wurde, dass es, ja, Kassel da sehr dreckig gespielt hat. Das kann ich ohne blau-weiße Brille sagen, finde ich nicht. Es waren einfach auch sehr unglückliche Situationen. Wenn man diese ganzen Einzelfälle immer zitieren und auswerten würde, dann könnten wir jeden Tag 4 Stunden Podcast aufnehmen. Und da wurde dann auch viel draus gemacht. Aber es ist natürlich total ätzend, wenn dir die Leistungsträger wegbrechen. Und wenn dann auch noch im letzten Spiel ein Lennart Nilek ausfällt, nach einer absolut blöden und unglücklichen Aktion, dann kann ich auch verstehen, dass die alle doppelten Kamm haben. Aber da können weder die gegnerischen Teams noch die Schiedsrichter, finde ich, etwas zu. Und das war schon sehr bestimmt und hat auch diese Atmosphäre. Das fand ich so ein bisschen schade, dass nicht noch mehr Support und ihr seid so eine geile Mannschaft gegeben hat, sondern dass die anderen Sachen einfach so schlecht gemacht wurden. Jetzt gehe ich doch noch mal kurzer drauf ein. Aber das hat mir oft als Eigendynamik in anderen Serien auch. Das soll jetzt gar keine Zuweisung sein, dass das da ein Problem generell darstellt. Das müssen aber die Standorte, finde ich, auch selber auswerten, wie man sich so präsentiert und wie man sich auch als Community darstellt.
Jetzt habt ihr, das ist natürlich absolut moderativer Horror, schon zum Abschluss die eure Tipps schon vorweg gegeben. Aber das macht ja nichts. Wir wollen jetzt trotzdem mal, können wir trotzdem noch mal ganz kurz zum Abschluss dieses Teils noch mal drauf eingehen. Olli hat ja gesagt, Sweep Kassel. Stefan, du warst da ja mit 6 Spielen komplett richtig. Deine Gedanken zu dieser, oder beziehungsweise was du vorher erwartet hast, hat sich das dann tatsächlich auch in Form des Tipps wiedergespiegelt mit dem, was du bekommen hast?
Ja, voll. Eben weil das, was wir Weißwasser zugeschrieben haben, absolut die aufs Eis gebracht haben. Mannschaftliche Geschlossenheit. Niemals aufgeben, niemals aufstecken, diese Rolle annehmen und in jedes Duell reingehen, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Und dabei trotz dieser Emotionalität eine taktische Disziplin und so einen Plan gemeinsam zu haben, das wirklich, also das ist die Auswertung, glaube ich.
Dann schauen wir zum dritten Viertelfinal, zur dritten Viertelfinalpartie, zur Serie Rosenheim gegen Regensburg, 3. gegen 6. 97 Punkte gegen 81 Punkten. Auch da der Spielfilm nach 4 Spielen 2-2, teils mit wirklich wilden Ergebnissen, 5-6 oder 4-7, da gehen wir glaube ich auch noch gleich drauf ein. Dann kann Regensburg in Rosenheim 6-5 gewinnen und dann zu Hause 2-1 gewinnen. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die bisherigen Partien schauen, ist es vielleicht schon mal vorab, wir kommen ja nachher noch zu der letzten Serie, aber bis zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen die Überraschung in den Playoffs bisher gewesen?
Ja, ich denke schon. Man kann es als Überraschung sehen. Also es ist halt ein Derby und da ist prinzipiell nochmal extra Würze drin und da kommt halt auch oft der mit dem kühleren Kopf besser durch. Es ist halt witzig, dass es halt 6 Auswärtssiege gibt in der Serie. Und genau das letzte entscheidende Spiel bricht dann die Regel.
Ja, stimmt.
Das ist, vielleicht hat Rosenheim schon zu sehr gehofft, dass das Gesetz der Serie einfach hält bis zum Ende. Aber ja, für Regensburg natürlich Gold wert. Es sind zwar 6 Spiele gewesen, aber wie wir ja schon gesagt haben, es waren 3 von 4 Serien extrem lang und sie hatten eigentlich keinerlei Reisestrapazen. Das kann ihnen jetzt schon nochmal so ein Spiel extra geben, wo sie sich weniger erholen müssen, sozusagen.
Mhm. Eigentlich waren es sogar 7 Spiele, wenn man sich überlegt, dass ja 122 Minuten gedauert hat.
Stimmt, ja.
Das war geil, ey. Also erstmal Chapeau, Rekordspiel in Rosenheim. Und ich bin nach unserem Spiel, wir haben gleichzeitig angefangen, noch entspannten Kaffee trinken gegangen, habe mein Auto gesucht, habe mich geärgert, dass ich es nicht gefunden habe, bin rentnermäßig entspannt und zufrieden nach Hause gefahren und dann habe ich mir noch 3/3 Eishockey angeguckt. Das war schon cool, echt. Was war die Frage?
Die Frage war so ein bisschen die Überraschung in den bisherigen Playoffs bisher, was wir besprochen haben.
Ja, ich weiß tatsächlich nicht mehr meinen Tipp, weil ich weiß, dass ich bei den beiden Teams super ambivalent war. Das hat sich, glaube ich, alle 3 Tage verändert, das Gefühl zu der Serie. Und nicht nur wegen diesen kuriosen Ständen dann auch. Das war auch, ich glaube, Regensburg hatte 4-mal in der Hauptrunde gegen Rosenheim gewonnen.
Ja.
Kein Widerspruch, sehr schön.
Ja, ja.
Und trotzdem, das musste man jetzt ja auch wieder, stimmte das? Ja, musste man 3-mal nachlesen und so. Und da war ich trotzdem nicht überzeugt von, dass das irgendwas aussagt, wie diese Serie klappt. Also ich dachte auch, dass die sich aber dann eben in sich engere Spiele noch ein bisschen liefern und so. Ich glaube, Rosenheim hat so ein bisschen gestruggelt mit 2-3 Baustellen, die auch das ganze Jahr sich da durchgezogen haben. Das offenbart sich ja dann manchmal auch in Playoffs erst so richtig mit zum Beispiel Strafen und auch Special Teams. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen Knackpunkt an dem Ganzen. Von daher, ja, ich habe es tatsächlich, das weiß ich noch, letztes Mal schon gesagt, auf Regensburg, das weiß der Nordhesse, musste immer aufpassen.
Ja, also tatsächlich 4-0 für Regensburg in der Hauptrunde. Insgesamt ja auch, also ob Rosenheim starke Saison als Dritter waren, denn, weil wir ja auch vorher bei Kassel so ein bisschen drauf geschaut haben, die Heimspiele spezielles Problem der Star Bulls, ja. Weil die haben ja alle 3 verloren.
Genau, einer von diesen, das habe ich unterschlagen, eben müsste man mit aufzählen, ist Heimschwäche. Schwäche in Anführungsstrichen hat halt nicht geklappt zu Hause und es geht eine Menge um enge Spiele und um Atmosphäre und Heimrecht. Jeder will das haben, wenn du das dann nicht umsetzen kannst, musst du eben auswärts konsequent gewinnen und dann brauchst du einen Lapsus geben und schon ist man mit dem Rücken zur Wand und ich glaube, dann ist es auch ein psychologisches Spielchen und nicht immer nur ein Vorteil, wenn man eigentlich als quasi Favorit in der Serie geht.
Wie bewertet ihr nach dem Viertelfinal aus die Saison der Star Bulls?
Ich meine, man hat ja bei der Verkündung, dass man sich für die Penny DL bewirbt, gesagt, dass man einen Prozess fahren möchte. Und es wäre ohnehin zu früh gekommen. Klar, du musst jetzt deswegen nicht im Viertelfinale ausscheiden. Aber ich denke, man ist noch relativ weit am Anfang der Planung. Manchmal geht es ja auch schneller. Ja. Das haben wir in München eben auch gesehen. Damals im EHC München waren wir auch 2 Jahre früher dran als geplant, glaube ich. Aber ich glaube, das Jahr tut ihnen jetzt nicht schlecht. Sie haben gesehen, was sie brauchen. Sie haben jetzt heute auch die ersten Entscheidungen verkündet, wer kommt und wer geht. Ich glaube, kommt, war nicht dabei.
Erstmal Abgänge, ja.
Genau. Sind auch ein paar dabei, die glaube ich, wehtun. Aber generell, glaube ich, können sie schon zufrieden sein. Es war der 3. Platz und man war deutlich vor dem 4. Platz. Von daher, ja, es hätte Halbfinale schon sein können, aber deswegen muss man sie nicht krämen. Gegen Regensburg sind schon ganz andere gescheiter, gell, Stefan? Entschuldigung,
ja, Gott, Stefan. Ich kann
verkneifen.
Ja, mach ruhig schön als Salz rein noch und so, alles gut. Ja, ich glaube, also ich weiß, der Coach hat ein positives Fazit gezogen und den habe ich eigentlich immer als keinen Laberkopf, sondern sehr authentisch und gerade raus erlebt. Und der meinte, es war eine gute Saison für uns. Und dem glaube ich erstmal. Das hört sich jetzt blöd an. Der muss ja auch seine Arbeit darstellen. Aber da hat man schon kritischere Auswertungen gesehen an anderen Standorten, die kläglicher gescheitert sind, das muss man einfach auch mal sagen. Und auch da muss man, pflichtig Kollege Schneider sehr bei, da geht es ja auch darum, was entwickelt sich, was kann man noch verändern, bis es dann wirklich vielleicht mal ja so ist, dass man sagt, dieses Jahr wollen wir unbedingt ins Finale kommen und da wollen wir auch gefasster drauf sein, was passiert, wenn wir aufsteigen. Mit dieser Thematik wird sich jeder Standort, der oben mitspielt, auseinandersetzen, gerade wenn man mal so erst romantisch verklärt, dann etwas besorgt und jetzt desillusioniert nach Dresden guckt. Kein Seitenhieb, aber das muss dann einfach auch anders laufen, wenn man das so gestalten will. Und das gibt einem, glaube ich, schon die zweite Liga ein bisschen mehr Luft und Gelegenheit, zu Sachen zu optimieren, was nicht heißt, dass das irgendein Verein quasi provoziert, weil jeder will Meister werden, jeder Spieler will Meister werden, so weit oben, sowohl innerhalb einer Liga als auch, ja, die Liga übergreifend Wettbewerb spielen. Von daher, das ist dann einfach vielleicht eine tröstende Begleiterscheinung, dass das jetzt für Landshut und Rosenheim relativ zügig gekommen wäre.
Zum Abschluss der Serie, Regensburg mit einem OT-Win zum Seriengewinn. Vielleicht auch da so ein bisschen der Push, der den Eisbären noch weiterhilft?
Oh, schwierig zu sagen. Ich glaub,
also rein der Push, aus der psychologischen Seite her, kann ich mir vorstellen, dass das so ein positives Erlebnis am Ende so einer Serie, die zuzumachen in Overtime, das hat halt, glaube ich, schon noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man in Anführungsstrichen nur nach regulärer Spielzeit gewinnt. So war die Frage gemeint.
Ja, ich verstehe schon. Es ist trotzdem, ich glaube tatsächlich, dass ihnen die kurzen Wege mehr bringen als dieser Overtime Win.
ja.
Am Ende haben unmöglich alle vier Mannschaften das letzte Spiel gewonnen und ich glaube nicht, dass dieses Fünkchen Overtime, ich glaube eher, dass das vielleicht mehr Nerven kostet, als dass es dann einen extra Push gibt.
Da habe ich eine Anschlussfrage, kurzer Exkurs, weil das ist so eine Gretchenfrage, ist auch echt nett. Ich habe noch eine Gretchenfrage, kann auch mal Herr Schneider drauf eingehen, der ist immer so besonnen. Ist es besser, einen langen Playoff-Run zu haben und dann ins nächste Spiel zu stürzen? Bietigheim hat 46 Stunden Rekonvaleszenz. Oder ist das gut, wenn man mal Krefeld sweept und hat mal eine Woche Pause? Man kann mal Mittagessen mit der Familie. Was ist deine Meinung dazu? Weil das klapper ich im Moment bei vielen Experten gerne ab.
Ich gehe wie immer mit der goldenen Mitte. Es ist beides nicht optimal. Ich kann es ja vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ich glaube tatsächlich, dass es für Krefeld sehr viel wert ist. Also heute ist der 1. April, an dem wir aufnehmen, was Helmut noch nicht weiß, dass wir alles seine Fragen einfach vorne wegnehmen und am Ende...
Also ich dachte, dass gar keiner auf Aufnahme gedrückt hat, ja, dass ich das komplett übersehen habe. Ja, hätte ja auch sein können.
Oh Gott, zweiter Take. Ja, Playoffs sind toll. Bis zum nächsten Monat, liebe Freunde.
Ja. Oh, was ja, jetzt warten alle schon so lange auf die Folge und dann sowas, ja.
Ja. Nein, also
ja, bitte.
Es kommt auf die Mannschaften individuell an. Krefeld ist relativ alt und denen tut jedes Spiel weniger, glaube ich, ganz gut. Die sind auch erfahren genug, dass sie wissen, wie sie wieder hochfahren und so weiter und so fort. Ein Spiel 6 ist sicher für mich so das Optimum. 5, 6, eher 6. Spiel 7, natürlich nimmst du den Schwung mit. Und der kann dir dann auch gerne mal so ein erstes Spiel ziehen, wenn du auch klar eigentlich unterlegen bist und kann natürlich irgendwo ein Momentum kreieren. Ein Spiel 7 ist meistens auch nicht so das Problem im Finale, wenn du halt dann wirklich ins Finale kommst und musst im Halbfinale dann wieder über 6-7, dann kann es dir halt die entscheidenden Körner gekostet haben. Also ich glaube, für die nächste Serie nach einem Viertelfinale ist ein Spiel 7 teilweise ein Vorteil sogar, als wenn du warten musst. Aber es kostet dir halt eher das Finale als das Halbfinale.
Klingt
ist das genug beantwortet?
Ja, finde ich interessant und finde ich auch eine wieder mal eben differenziert und in dem Fall auch nachvollziehbare Sichtweise. Macht wahrscheinlich alles Sinn.
Ich hoffe, differenzierte und nachvollziehbare Sichtweise haben wir jetzt auch bei unserer letzten Viertelfinalpartie, nämlich Ravensburg gegen Bietigheim. Da haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen. Vierter gegen Fünfter, 91 Punkte gegen 89 Punkte. Auch da das Spiel von Ravensburg nach 5 Spielen mit 3-2 vorne Bietigheim mit dem Serienausgleich zu Hause. Und dann gewann sie die Serie in Spiel 7 in Ravensburg, eben das Spiel am Dienstag, was wir für unsere Analyse auf jeden Fall noch mitnehmen wollten. Und wenn man sich jetzt so die sportliche Entwicklung der Bietigheim Steelers so wirklich über die letzten Jahre anschaut, da frage ich mich schon, was ist mit Bietigheim los auch in dieser Saison? Was ist da passiert?
Ja, ist krass, diese zwei Gesichter, die über die letzten Jahre gezeigt haben, haben sie auch in dieser Saison gezeigt, allerdings in der richtigen Reihenfolge. Also genau, wenn man muss das kurz geschichtlich betrachten, seit es die DEL2 gibt, 2014, da sind die Steelers als amtierender Zweitligameister und total dominant Topfavorit in diese DEL2 gestartet und waren 5 Jahre in Folge im Finale und zweimal haben sie es gewonnen. Also das war so, nichts ging an den Steelers vorbei. Dann gab es endlich den ersten Aufstiegsmöglichkeit, die haben die auch genutzt, dankenswerterweise in Kassel durfte ich auch live dabei sein und arbeiten, das hängt mir auch noch ein bisschen nach und sind verdient aufgestiegen, haben ein okay Jahr in der DEL, da könnt ihr euch wahrscheinlich besser zu äußern und dann haben sie ein echtes Mistjahr gehabt, wo sie als Tabellenletzter wieder abgestiegen sind und dann gab es das, was noch keinem Verein passiert ist, sind durchgereicht worden, also direkt in die Oberliga wieder als Tabellenletzter in der DEL2 mussten sie im Folgejahr in die Playdowns und dann sind sie im Wiederfolgejahr zurück aufgestiegen, also das ist absolut irre. Wenn man da am Standort im Hintergrund arbeitet, da muss man schon auch ein dickes Fell haben, glaube ich, und gut aufgestellt sein. Das sind die, weil die haben offensichtlich nach dem Fehlstart in diese Saison, waren, ich glaube, Ende Herbst auf Playdowns relativ abgeschlagen, auch hinten mit drin. Und dann haben sie Ruhe bewahrt und haben sich auf ihre Stärken besonnen und aus allem, was schiefgelaufen ist, eine Tugend gemacht. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Bei denen hat vieles ineinander gegriffen und dann haben sie ja fast schon wieder diese Dominanz alter Tage, wo jeder Gegner, ach Gott, wir müssen nach Bietigheim, das haben sie sich relativ schnell wieder erarbeitet und sich jetzt dann auch mit diesem Schwung aus dem gelungenen Saisonendsport in der Serie da durchgesetzt, wo ich, weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube Ravensburg leicht favorisiert gesehen hatte, sage aber meinen Tipp nicht laut, um dir die Moderation nicht kaputt zu machen.
Ja, weißt du denn deinen Tipp jetzt noch?
Nein.
Sehr gut, da kannst du ja gar nichts vorwegnehmen, ist doch super. Ja, tatsächlich, also Bietigheim, ich erinnere mich immer noch gern dran. Ich fand auch die Halle super angenehm, habe ich sehr geschätzt.
Toll, ja.
War wirklich, wirklich schön dort. Auch die Leute, die ich da kennengelernt habe, also durchweg nur positive Erinnerungen, war auch sehr traurig, als sie dann aus der Penny DL abgestiegen sind. Wenn wir jetzt mal rein auf die Tabelle schauen, Vierter gegen Fünfter, tabellarisch wahrscheinlich das engste Duell. Wie, wenn wir jetzt mal in die Serie reinschauen, wie habt ihr diese Serie empfunden?
Ja, prinzipiell so eng, wie die Tabelle es vorher schon vorgegeben hat quasi. Ich fand, es hat sich schon irgendwie anders dargestellt, weil Marek Radschuk, glaube ich, spricht man ihn, gerade gegen Ende der Saison, der Hauptrunde, da richtig Gas gegeben hat. Und der Ausfall wiegt natürlich sehr, sehr schwer. Aber dann kommt Cole Fonstedt und sagt mal schnell, hold my beer hier. Ich schenke euch mal ein paar. Ich glaube, was, 7 Spiele, 19 Stück? Punkte?
Ja, 10 Tore, 9 Assists, sensationell.
Vorlagen. Unglaublich,
fast albern. 3 Punkte pro Spiel. Hoffentlich hat er sich jetzt ausgetobt.
Ja, der Connor McDavid, der DL2.
Das ist jetzt aber heftiger Vergleich, aber finde ich gut. Gut.
Ungefähr das gleich gut sind sie schon, aber die liegen halt.
Ne. Das glaube ich für die Sendung morgen.
Ja. Das ist geil. Wenn man schaut, Connor McDavid ist im Moment auch in seiner Liga 3 Punkte pro Spiel knapp.
Das ist sensationell.
Das wirklich, haben beide ja hingekriegt. Man misst sie halt an ihrer Liga. Natürlich hat das Ganze viel Kraft, glaube ich, gekostet. 5-mal Overtime in 7 Spielen ist schon heftig. Was ihnen da jetzt natürlich auch entgegenkommen kann, ist, dass es halt nach Kassel jetzt nicht ganz so weit ist. Es sind, glaube ich, so 3,5 Stunden, würde ich mal tippen.
Stimmt.
Ja, ungefähr.
Ja, es kommt genau
auch
hin.
Kommt auch auf dieses Südfrankfurter Stadt, die wir hier nicht nennen, an, ob wie viel Verkehr da ist, aber südhessisch, jetzt habe ich es doch gesagt.
Ich kann den Namen sagen, Offenbach West.
Ja, genau, das meinte ich, ja. Ja, aber
was heißt genau das hier? So,
ja, genau, das ist doch genau super, das machen wir in der DL genauso mit Augsburg, gell, Markus, wenn du schneidest, gerne.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße nach Augsburg, die Westvorstadt.
Alles mit einem Zwinkern versehen, Leute. Ne?
Ja, natürlich. Nur so macht es doch Spaß.
So ist es, ja.
Ich mag Bietigheim sehr gerne, um das abzukürzen, weil meine Verwandtschaft meiner Frau aus Stuttgart kommt und dort ja leider nicht gesegnet war mit DL2 oder DL1 Hockey. Hm. Dadurch bin ich halt öfter nach Bietigheim ausgewichen, wenn ich über Weihnachten, Ostern oder so dort war und habe da auch nationalen Mannschaftsspiele geschaut. Deswegen bin ich dem Standort ein bisschen verbunden, zu dem Sören Sturm auch dort, den ich einfach persönlich sehr gerne mag. Yep. Und deswegen gönne ich denen alles, aber wie du gesagt hast, der Saisonstart, also ich glaube, hätte mich jemand gefragt, ich setze einen Fuffi drauf, dass Bietigheim nur aus den Play-Down-Rängen rauskommt, hätte ich 100% dagegen gesetzt. Von daher Hut ab, man hat sich dahin rausgespielt und kann jetzt auch passieren und ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Also auch Jack Dugan zum Beispiel. Wie gesagt, ich schaue nicht jedes DL2-Spiel, muss ich ja offen zugeben. Punktetechnisch hat er da auch wieder was ausgepackt jetzt.
Das ist ein extrem auffälliger Spieler, nicht nur was das angeht. Drittbester Scorer, jetzt kommt wieder so Wissen, was eigentlich raus muss, damit er wieder Platz im Kopf hat von der Hauptrunde, von allen DL2-Spielern. Aber auch meiste Strafminuten, also der geht halt auch wirklich, das ist ein Grenzgänger, wie man so schön sagt, der dauernd die Schiedsrichter nervt, die Gegenspieler nervt, unter die Haut geht. Aber auch so ein Anführertyp ist ein lauter Typ und der zieht die, glaube ich, schon ganz schön mit. Also finde ich einen sehr auffälligen Akteur und der hat ja auch 15 Punkte in diesen 7 Spielen weggerissen. Ist nicht ganz McDavid, aber ist schon auch eine enorme Ausbeute. Die beide führen mit Abstand das Scoring an, ligaweit jetzt in der Endrunde.
Ist dann vielleicht eher so der Matthew Tkachuk, oder?
Ja, sowas in der Art. Ja, ist Punkte auf jeden Fall einer der Schlüsselspieler für Bietigheim, bin ich ganz sicher.
Wie sieht es denn mit Ravensburg aus? Da hatte man dann sicherlich auch ein bisschen andere Vorstellungen. Wie bewertet ihr die Saison in Ravensburg?
Ich glaube, da ist das so gewachsen alles, dass die sehr gut damit umgehen können, dass die Liga sehr dynamisch sich verändert von Jahr zu Jahr und neben diesen alteingesessenen Top-Teams, wo die Tower Stars absolut sich dazuzählen sollten, für mich jedenfalls dazu gehören, auch realistisch genug drauf sind, dass sie sagen, da kommt immer eine Wildcard rein, dann gibt es diese 2, 3 großen Favoriten. Wenn man jetzt mal 3 sagt, Rosenheim, Krefeld, Kassel waren das nach der Hauptrunde, davon haben auch 2 das erstmal bestätigt, indem sie eine Runde weitergekommen sind und das hätte Ravensburg sicherlich auch gefallen, aber ich glaube nicht, dass die extrem hadern damit. Bei denen gibt es auch wieder solche positive Nebenbewegungen, die glaube ich auch diese Kritik dann so ein bisschen relativieren. Bei denen wird ausgebaut, genauso wie in Regensburg. Ne, da gibt es so einen grundsätzlichen Beschluss, dass die Halle auf ein DEL-Niveau gebracht wird und die Fans ziehen da alle mit. Und es ist generell eine gute, ruhige Atmosphäre. Die können da, glaube ich, alle gut arbeiten und sind identifiziert. Von daher glaube ich, dass die das ganz gut wegstecken. Aber zufrieden werden die auch nicht sein mit den Ambitionen, die sie haben. Also vor der Saison wäre das sicher nicht als Ziel intern ausgegeben worden.
Ja, gehe ich voll mit. Kann ich eigentlich gar nicht so viel anfügen. Stefan hat das sehr schön zusammengefasst. Ausblick so auf die nächste Saison. Nico Pertuch wird dort als Nummer 2 den Standort verlassen. Nummer 2 sage ich jetzt auch nur, weil eben Ilja die Spiele bekommen hat in den Playoffs.
Ja.
Ich glaube, da hättest du halt einfach auch würfeln können. Und das ist für eine Mannschaft natürlich genial, wenn du da auch wechseln kannst im Jahr und einfach kein Qualitätsverlust da ist. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass Nico die Spiele gekriegt hätte, wenn er noch weiter dort geblieben wäre oder zur Verfügung gestanden wäre, muss man ja sagen, kam er aus Ingolstadt. So fördert man natürlich den Torwart, der da ist und den man auch gerne behalten möchte. Ravensburg ist Ravensburg. Also ich hatte ehrlich gedacht, dass sie das Spiel ziehen und eine Runde weiterkommen, weil sie halt Ravensburg sind und Playoffs können. Aber andererseits liegt es anscheinend an dem Zusatz im Namen am Burg, weil ob Ravensburg oder Regensburg, irgendwie beide sind in den Playoffs sehr, sehr unangenehm und das werden sie auch weiterhin bleiben.
Ja, auch da
möchtet ihr was einfügen?
Ne? Es ist
Helmuts Augenbrauen so, Namenswitze.
Ja, das ist heute tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Aufnahme, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, perfekte Überleitung, weil Stefan, du hast gesagt, Ravensburg in 6 und Olli Ravensburg in 5 zum Abschluss dieser Serie. Deine Gedanken zu den Tipps?
Der ist ja doof, der Olli. Keine Ahnung. Nee, leider nicht. Also genau, ist ja wertungsfrei oder was man sich wünscht. Aber ja, wie ich eben gesagt habe, geht für mich in Ordnung. Ist halt wirklich, ja, Spiel 7 ist dann auf Messerschneide knapp ausgegangen. Ich finde bei Ravensburg übrigens noch erwähnenswert, All-Time-Playoff-Topscorer ist Robbie Sanik, der ausgerechnet an Matt McKnight quasi vorbeigezogen ist in dieser Serie. Also ist auch eine interessante Geschichte. Der hat seinen 104. Punkt gemacht in den DEL2 Playoffs. Gratulation nochmal dazu. Und was Stefan eben sagte, diese Identität, die haben oder wie wir Fans und Leute aus dem Umfeld das auch wahrnehmen, die gehören in die Playoffs, mit denen muss man immer rechnen. Dafür ist es wahrscheinlich ja so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Aber ich bleibe bei meiner Aussage auch nach den Ergänzungen eben, das geht schon alles in Ordnung. Die werden das schon richtig einordnen. Und es war trotzdem unterhaltsam und konkurrenzfähig. Und tolle Heimspiele hatten die vor allen Dingen. Das ist auch was, an was man sich mal aufbauen sollte, auch wenn jetzt erstmal der Prast ist, dass man natürlich draußen ist.
Dann schauen wir zum Abschluss dieser Episode natürlich noch voraus, denn die Halbfinals beginnen ja. Und da schauen wir zuerst auf die Partie, auf die Partien Krefeld. Erste gegen Eisbären Regensburg, Nummer 6. Wenn man da drauf schaut, wenn man bei der anderen Serie sicherlich auch gleich feststellen, Rollen klar verteilt. Und da die Frage an euch, ist es vielleicht ein Vorteil für Regensburg?
Ja, glaube ich schon. Also die werden mit anderer Haltung und einer anderen Spielweise in die Partien gehen als Landshut, weil die auch weniger offensiv geprägt sind. Da bin ich gespannt, wie Krefeld das knackt. Das wird bestimmt eine andere Aufgabe werden, auch wenn sie mit, also nochmal, Krefeld hat 7 Tore pro Viertelfinalspiel geschossen. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Da würde ich jetzt mal mich weit rauslehnen und sagen, das klappt nicht nochmal. Und dann bin ich vor allen Dingen interessant, was es so für, wie nennt man das, so ein Spieler, der sich da auf einmal in den Vordergrund spielen kann. Also so nicht Schlüsselspieler, sondern der so vielleicht als Überraschung irgendwie diese Serie prägen kann, wenn das diesmal ein Regensburger ist, so wie es meiner meiner Meinung nach auch in der Viertelfinalserie war, wo der Bryce Kinder, den so gar keiner mehr auf dem Schirm hatte, wegen zwei gesperrter Spieler dann reinkommt und macht 6 Buden in 4 Spielen. Also das finde ich, über so was redet man meistens nicht so, weil wir uns natürlich auf diese Topscorer und so orientieren. Und Krefeld bietet natürlich auch einige Starspieler, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, kein Vorteil. Nee, also eher Außenseiterrolle wird Regensburg da gut tun. Haben sie gegen Kassel auch gelebt und geliebt.
Ja, gehe ich absolut mit. Also es ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, auch mit tollen deutschen Spielern wieder mit drin, auch guten Förderlizenzspielern, Nick Mähler zum Beispiel, und dann halt punktuell mit wirklich starken Ausländern, Pirardinelli, Trivino, Morley, nur um mal die zu nennen. Also da gibt es noch Luft nach oben, würde ich sagen. Man muss wirklich diszipliniert bleiben. Ich glaube, auch wie ich am Anfang schon gesagt habe, defensiv gut stehen, dass man schaut, dass man die ersten beiden Reihen der Krefelder irgendwie ausschalten kann. Und ja, und dann sehr, sehr effizient sein. Es ist schon eine, wie sagt man, eine harte Aufgabe für Regensburg, weil auch da jetzt bis jetzt waren sehr, sehr kurze Wege, was ihnen entgegenkommt. Jetzt sind 600 Kilometer, ich habe gerade nachgeschaut. Das sind wieder so um die 6 Stunden. Autofahrt, 5,5, 6 Stunden, schätze ich mal. Busfahrt, 6 Stunden auf jeden Fall. Auch spannend vielleicht zu sehen, ob Krefeld, den würde ich es vielleicht zutrauen, sogar fliegen kann. Weiß nicht, wie viel da der Puffer noch ist. Das kann natürlich auch viele ausmachen. Und also nicht rausfliegen kann, sondern nach Regensburg fliegen kann.
Pinguine können gar nicht fliegen.
Oh wow. Okay, 1:1.
Schlecht. Der Helmut geht gerade. Nein, Mann, Spaß. Helmut hat den Raum verlassen.
Ja. Ja. Nee, der Düsseldorfer Flughafen ist nicht weit weg. Man könnte da zum Beispiel wie heißt es, bei Ingolstadt fliegen. Da gibt es einen kleinen Flughafen, der sehr viel frequentiert wird dafür. Dann wäre man da echt super schnell da. Mhm. Oder man fliegt irgendwie nach Nürnberg und sticht dann noch kurz rüber. Das könnte einen Ausschlag geben, aber normalerweise braucht es Krefeld nicht, weil sie einfach so viel Qualität in den Reihen haben. Marcel Müller war jetzt im letzten Spiel verletzt, angeschlagen, weiß man nicht genau. Der wäre natürlich wichtig, weil das ist halt einer, der der dritten Reihe nochmal ordentlich Glamour gibt. Czerny ist wieder fit, liefert ab. Von daher, es wird mich überraschen, wenn das nicht Krefeld macht. Ich bin jetzt vorsichtig, also ich weiß nicht, ob es ein Sweep wird, aber es ist eine Monsteraufgabe für Regensburg.
Ja, wir gehen gleich in die Tipps über, würde ich sagen. Und um deine Reisepläne noch abzuschließen, Manching ist der Ort, den du gesucht hast, beziehungsweise...
Manching, genau.
Genau.
Dankeschön. Genau. M wusste ich noch, aber dann war Schluss.
Stefan Schneiders Reisepläne für die Krefeld-Pinguine. Ja, schauen wir doch mal auf die Tipps. Ich würde sagen, wer mag von euch beginnen? Ich kann ja einfach mal sagen, Stefan beginnt, ne?
Nein, ich lasse den Kurifier natürlich den Vortritt.
So, sehr gut.
So, toll, danke. Ich glaube, Krefeld setzt sich in 5 Spielen durch. 4-1. ich gebe Regensburg auf jeden Fall einen Heimsieg, auch vor ihrem tollen Publikum. Und das ist echt eine Burg, eine Festung, muss da auch erstmal einnehmen. Und ja, finde interessant, diese auch ehemals Teammanager-Perspektive, das ist schon witzig, auch diese Reisegeschichten und wann, wie, wer, wo, das spielt natürlich alles eine Rolle. Da ist Krefeld, glaube ich, auch super aufgestellt als Organisation und die werden sich schon das alles so einrichten können, wie das brauchen. Und sportlich haben sie bei jedem Team im Moment ein bisschen Nase vorn. Aus Kessler-Perspektive ist mir das wurscht, wer sich von den beiden durchsetzt. Habe ich vor beiden gleich Respekt und Angst. So hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Angst ist auch Quatsch. Aber Krefeld natürlich als großer Favorit und Regensburg als, was die aus ihrer Identität, diesem Teamgedanken und ja, einfach auch als Organisation uns da entgegengesetzt haben in einem zugegebenermaßen unruhigen Umfeld in diesem Jahr in Kassel, wo wir im Finale gescheitert sind. Aber denen ist ganz, ganz viel zuzutrauen auf jeden Fall. Auch wenn die nicht mehr die spielerische Qualität oder vielleicht auch die Erfahrung hatten, wie bei dieser unerwarteten Meisterschaft. Aber ja, die werden sich nicht sweepen lassen.
Ja, verdammt. Das ist immer das Problem, wenn man jemanden vorstellt, ne? Und dann der Tipp weg ist. Ich wäre tatsächlich auch bei dem 4-1 gewesen.
Er kann es ja auch tippen, ist doch kein Stress. Man kann sich ja auch den Experten anschließen, das ist ja kein Thema.
Ja, nein, langweilig.
Ich gebe gerne, Herr Schneider, bitte.
Ich würde es gerne, aber wen wir noch gar nicht genannt haben, ist Jonas Neffin, glaube ich.
Natürlich habe ich auch noch auf dem Zettel.
Ja, das ist halt ein riesen Plus. Und gerade wenn es jetzt auf die Defensive ankommt, ich tue mir halt schwer, 4-2. Also wie auch hier, eben wie vorhin, man ist gut in Schwung, hat ein Spiel gehabt oder einen Spieltag gehabt, um sich auszuruhen. Das ist eigentlich perfekt. Man muss aber gleich nach Krefeld. Ich hätte ihnen das erste Spiel gegeben. Nein. Sweep. 4-0. Nein, also wie gesagt, ich wäre bei 4-1, aber ich finde es doof und ich sage, Krefeld ist dann so überragend. 4-2 glaube ich nicht, deswegen gebe ich ihnen das 4-0.
Dann zur zweiten Paarung. Da schaue ich natürlich zu Stefan Gerhold, Kaslaskis als zweitplatziertes Team gegen die Bietigheim Steelers. Fünfter und wir haben ja schon über Bietigheim gesprochen. Auch hier würde ich sagen, sind auf dem Papier die Rollen klar verteilt. Stefan, was macht denn jetzt vor allem aus Kasseler Sicht Bietigheim so unangenehm und können sie deiner Meinung nach die Huskies ärgern?
Ja, also ärgern auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das eine schwierige Aufgabe werden wird. Keine Floskel, sondern auch habe ich mich mit denen ja wirklich auch beschäftigt seit gestern Abend. Und das ist schon ein interessanter Kader auf jeden Fall. Ich habe vorhin gesagt, dass die meiner Meinung nach aus diesen Sachen, die denen am Anfang noch schwer gefallen sind, explizit Tugenden gemacht haben. Also das bedeutet, dass die als Team auch funktionieren und sich entwickelt haben und, glaube ich, auch reagieren können, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Und im Moment läuft auch noch alles prima. Und den Verlauf, den das über die Saison genommen hat, spricht auch dafür, dass die mit Schwung da reinkommen. Dann bin ich auch da bei deiner Analyse, Herr Schneider, vorhin, was den Schwung aus einem Spiel 7 fürs erste Spiel mitnehmen. Also ich glaube, morgen wird auch sehr richtungsweisend die erste Begegnung wie Kassel, die auch meiner Meinung nach, mussten sie ja auch gegen Weißwasser mit sehr viel Herz und Einsatz gespielt haben, ob sie das konservieren konnten und bei einem Duell draufkriegen, wo das, glaube ich, die andere Mannschaft nicht so einfordert, weil die spielerisch ein bisschen mehr mitbringen. Ich glaube allerdings, dass Bietigheim ein Problem ist, ein großes Wort, aber ein Nachteil im Gegensatz zu Weißwasser hat, was diese Kaderstruktur angeht. Bei denen geht es eine Menge um Schlüsselspieler. Stefan hat eben den Radschuk genannt, der dummerweise ausfällt. Ist ja auch nicht der einzige Ausfall, den die zu verkraften haben. Aber ansonsten ist das schon Ja, man könnte erst mal sagen, alle Kontingentspieler haben richtig gezündet, aber es ist auch immer, sind halt alle Kontingentspieler, sind die Top 4 Scorer und die sind 4 von 6 Leuten, die über 20 Minuten Eiszeit pro Spiel geschrubbt haben. Und das habe ich auch 3-mal nachgelesen, weil das finde ich schon echt ein Wort. Also da haben wir bei den Huskies Bodie Wild, der hat auch 22 Minuten plus pro Spiel, aber da denke ich mir schon manchmal, alter Vater, muss das an die Substanz gehen? Und bei denen müssen das 5, 6 Spieler bringen. Bedeutet, dass der Trainer, der Alexander Dück, in Schlüsselmomenten wahrscheinlich auch sehr auf diese Spieler baut. Die müssen zum Beispiel, der Dugan muss nicht nur Topscorer sein und bester Bulli-Spieler, der muss auch Über- und Unterzahl spielen und schrubbt dementsprechend Eiszeit weg. Weiß ich nicht, wie sich das in einer langen Serie oder in einer längeren Serie oder auch mit fortlaufenden Playoffs auch ein bisschen abnutzt. Also die große Qualität, die haben, dass zum Beispiel 2 absolute Topscorer von denen gerade vorne in der Liga stehen und man so diese Schlüsselspieler hat, die auch die Rolle erfüllen, von denen sind sie dann eben auch ein bisschen abhängig. Wenn die alle zünden und alles knickt, dann glaube ich schon, dass die Kassel 1-2 Spiele mindestens klauen können.
So, dann nehme ich die Gegenperspektive ein. Nicht, dass ich nicht übereinstimme mit dem, was Stefan gerade gesagt hat, sondern wir wollen ja auch die andere Seite ein bisschen beleuchten. Ich finde, was Bietigheim hat und eben den Kassel Huskies ein bisschen fehlt, ist die Dimension, dass sie von der blauen Linie sehr gefährlich sein können. Und da nehme ich jetzt mal Tim Schüle und Arne Ubleger raus, die man einfach immer bedenken muss da oben. Und da ist außer Bodie Wild für mich ein bisschen wenig gekommen aus Kasseler Sicht. Da ist mehr Potenzial da, sagen wir es mal so. Luca Münzenberger kann man da vielleicht eben auch noch ansprechen, der für mich auch überperformt hat in dieser Serie. Hat mich sehr gefreut für ihn, weil er echt ein toller Kerl ist, ein super netter Charakter. Aber es ist, kann da nicht ganz mithalten für mich. Zweiter Punkt, den du eben absolut positiv bei Bietigheim angesprochen hast, vielleicht mal würde ich den Finger ein bisschen in die Wunde legen. Die Kontingentspieler der Huskies müssen für mich mehr liefern. Gerade offensiv ist da überschaubar. Sagen wir es mal so. Es kam ja schon, Tyler Benson hat ganz gut aufgelegt, aber ich mit Schölscher schaue ich jetzt mal an, Hunter Garland, da ist mehr drin, auch Tristan Keck. Ich weiß, sind jetzt nicht alles Import, aber ihr wisst, auf was ich rauskomme, also von der Lizenz her. Auch Dominique Turgeon hat, glaube ich, ganz gut angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Das muss konstanter werden. Da muss man sich irgendwie drauf verlassen können und dann gepaart mit einem starken Bodie Wild und Andy Bodnarczak, der vielleicht ein bisschen mehr auflegen könnte. Es ist Bietigheim sicher nicht unschlagbar, aber sie haben schon definitiv Assets, die Kassel richtig wehtun können.
Da würde ich sagen, schließen wir eure Tipps schon mal direkt an, auch vielleicht verbunden mit der Frage, wenn ich jetzt zu Stefan Gerl schaue, weil du ja so nah auch dran bist, welche Punkte Kassel im Halbfinale besser machen sollte als im Viertelfinale?
Eine gute Frage. Also kannst ja immer was besser machen und soll ja auch einen Progress geben. Also ja, für mich ist das ganz klar die Chancenverwertung, wobei ich da absolut sind die Kontingentspieler da auch ein bisschen in Anführungsstrichen Bringschuld. Ich sehe das nach wie vor, obwohl ich Stefan da absolut folgen kann, was er meint. Ich sehe das als Vorteil für Kassel, dass man da nicht so ausrechenbar ist. Also Weißwasser hat das prima geschafft im letzten Spiel, die Reihe, genau die 3, die du aufgezählt hast, Turgeon, Garland und Benson, rauszunehmen und hat da sich ganz schön aufgerieben, die vom Tor wegzuhalten. Und dann hat der Jake Weidner 2 Tore gemacht oder Yannick Valenti war zwischendurch Topscorer, bevor er da ausgefallen ist. Aber das ist beides wahr. Also genau, man erwartet von den Topspielern Topleistung. Da kann man mit Sicherheit noch eine Schippe drauflegen. Wie soll der Fonstedt noch eine Schippe drauflegen, frage ich mich, ne, in der nächsten Runde. Also das ist...
Oder Jack Dugan.
Genau. Wobei der auch das quasi wiederum bestätigt hat, was er in der Vorrunde versprochen hat, ne, an Punkteausbeute und so. Von daher ist das auch ein bisschen eine Gretchenfrage und beides stimmt. Man muss sozusagen nachher dann mal, können wir mal bewusst drauf gucken, was sozusagen eingetreten ist. Aber ja, was kann Kassel ansonsten besser machen? Ich finde nicht viel. Ich finde, die haben es sehr gut gemacht, außer der Chancenverwertung mit Schölscher, der auch genau nicht so gescored hat, glaube ich, 3 Pfostenschüsse gegen Weißwasser gehabt. Also da könnte man wirklich in den Tisch beißen, weil man sich so richtig für den wünscht, dass er sich belohnt. Ich habe es, glaube ich, genauso kommentiert, weil der wirklich so sich aufreibt und so viel auf dem Eis lässt. Und solange das bei diesen Spielern, die gerade nicht so mit dem Scoring sich hervortun, stimmt, und das finde ich bei einer Spitzenmannschaft ganz wichtig, dass dann sozusagen Rollen angenommen werden und keiner irgendwie gekränkt ist und noch mehr, dass jemand anderes dafür einspringt. Der Remischkowski kann man auch nennen, der auch sein Scoring ausgebaut hat und jetzt wieder sozusagen am Start ist, wo man genau auf seine Tore angewiesen war. Ja, bessere Chancenverwertung, ein bisschen besseres Powerplay, das wäre quasi zu optimieren, meiner Meinung nach. Und mein Tipp nach diesen ganzen Ausführungen lautet, auch wenn das immer so diplomatisch ist und man tippt das ja nicht für Spiele, aber 4-2. Ich glaube, Kassel ist als Favorit auch in der Lage, das sich da durchzusetzen. Bietigheim traue ich aufgrund mehrerer Sachen, die wir nur gerade wirklich auch beleuchtet haben, zu, dass sie Kassel 1-2 Spiele klauen, um mich vor Trauma zu schützen, sage ich mal von vornherein lieber 2 und ja, so 6 Spiele.
Das ist auch immer eine Frage der Erwartungshaltung, ja.
Oh, total. Es ist viel Management.
Stefan, was sagst du?
Ja, also wie gesagt, auf dem Zettel ist das eine klare Serie, auch für mich. Man muss einfach auch manchmal die Gegenseite einnehmen, damit man beides beleuchtet. Ich bin tatsächlich bei Kassel in 5. Ich glaube, dass es enge Spiele werden.
Ich glaube auch.
Aber tatsächlich, dass Bietigheim das Gas fehlt am Ende. Sie haben nicht die Förderlizenzspieler, die Kassel hat. Wie vorhin schon gesagt, Kassel kann jedes Spiel, die ersten 3 Spiele, 2 neue Förderlizenzspieler bringen, die Vollgas geben können, sie komplett verausgaben können. Deswegen Bietigheim, dazu die angesprochenen Verletzungen, Radschuk, Sturm, weiß nicht, wen ich jetzt gerade noch vergesse.
Zintek weiß ich aus dem Kopf noch.
Genau.
Ja, es sind schon einige.
Ja, das glaube ich. Auch da eine sehr schwierige Serie für den Außenseiter. Wahrscheinlich kommt es anders, aber ich gehe da mal einfach ins Risiko bei beiden.
Sehr schön, sehr interessante Tipps. Und wie ihr das da draußen natürlich kennt, liebe Hörerinnen, werden wir das dann in der nächsten Episode auch entsprechend abgleichen. Wir melden uns dann natürlich pünktlich vor den Finals wieder. Ich bedanke mich jetzt bei Stefan Schneider. Und bei Stefan Gerhold. Danke euch beiden. War wieder sehr aufschlussreich. Und ja, da gibt es gar nichts zu lachen.
Nee, ich wollte nur noch was anregen. Ich würde einfach mal als Helmut Krebs würde ich mal so einen kleinen Preis ausschreiben für den richtigen Tipp. 100 Euro oder ein schönes Mittagessen, um so ein bisschen Würze hier reinzubringen und uns vielleicht noch mehr zu fordern. Ist nur eine Anregung.
Ja.
Wenn es ich einen Sponsor was gibt, der diese Tipps gerne sponsern möchte, meldet euch bei uns beim Bulli.
Ja, zieh mir auch ein T-Shirt von ihrer Firma dann an, das ist alles cool.
Genau, hier könnte ihre Werbung stehen. Ja, nein, ich hoffe, es war euch nicht zu ulkig. Wir hatten sehr viel Spaß. Ich hoffe, das kam rüber. Das
glaube ich auch.
Ich hatte Spaß und einfach mal bei der DL2 mitzuwurscheln. Und sollte ich irgendwo einen Fehler in der Schlüssigkeit oder so drin haben, bitte vergebt mir. Es ist nicht meine Standardliga. Aber ich wollte einfach auch mal mitmischen und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Fantastisch natürlich wieder gemacht. Das ist man von dir absolut gewöhnt. Und wenn du immer sagst, du bist kein Experte, doch, also ich bin hier umringt nur mit Experten oder von Experten insofern. Ist doch das alles. Und das war jetzt gar nicht irgendwie scherzhaft gemeint, jetzt zum Abschluss dieser Episode, ja.
Und ja, dafür wie gesagt, kriegt Helmut Krebs 100 Euro, wenn ihr es wissen wollt.
Ja, genau, kein sagt. Sponsoring. Oh Gott, Hilfe. Es reicht. Es ist in Ordnung.
Wir die Leute, ja.
Ja. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, ja, wisst ihr Bescheid. Also, danke euch zwei. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, sehr aufschlussreich. Und ja, wir melden uns, wie gesagt, vor dem Finale wieder. Also,
danke bis euch, denn. Jungs.